Seit über einem Jahr führt Israel im Gazastreifen Krieg gegen die Hamas, die zuvor in einem barbarischen Angriff auf Israel mehr als 1000 Menschen tötete und fast 300 verschleppte. Mittlerweile hat der Krieg den Libanon erreicht, kämpft Israel gegen die Hisbollah-Miliz, zerstört aber auch Wohnviertel in Beirut und beschädigt sogar Stützpunkte der im Südlibanon stationierten UN-Blauhelm-Soldaten. Die Sorge ist groß, dass der Krieg die gesamte Region des Nahen Ostens erfassen könnte, die seit Jahrzehnten bereits Schauplatz zahlreicher Kriege war. Krieg ohne Ende? Fragezeichen ist deshalb der Titel des neuen Buchs von Bestsellerautor Michael Lüders. Er hat sich vom Zivildienst bei der Aktion Sühnezeichen in Israel als Nahostkorrespondent der Wochenzeitung Die Zeit, Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft, bis heute immer wieder mit der Region beschäftigt und gehört zu den gefragtesten Nahostexperten hierzulande. Schönen guten Tag, Herr Lüders.
Schönen guten Tag, hallo.
Sie sind, das will ich noch hinzufügen, auch einer, der regelmäßig aneckt, weil er scheinbar unumstößliche Grundsätze in Frage stellt. In Ihrem neuen Buch betrifft das nichts Geringeres als die deutsche Staatsräson, also die Verpflichtung Deutschlands, sich für die Sicherheit Israels und die Wahrung seines Existenzrechts einzusetzen. Was ist daran kritikwürdig?
Wenn man sich solidarisch erklärt mit Israel oder den Begriff der Staatsräson bemüht, dann ist es natürlich hilfreich, wenn man erst einmal erklärt, was man genau mit solchen Begrifflichkeiten und Wörtern meint. Wenn es zum Beispiel eine verbindliche Solidaritätserklärung gibt mit Israel, wenn also die Staatsräson besagen soll, dass wir in Deutschland für das Existenzrecht Israels eingestehen, so ist dafür mindestens zweierlei anzumerken. Erstens, welches Israel ist gemeint? Innerhalb welcher Grenzen? Israel hat ja die eigenen Staatsgrenzen niemals definiert. Ist also Solidarität mit Israel gemeint in den Grenzen Israels, soweit sie international anerkannt sind, bis zum 4. Juni 1967? Oder ist jenes Israel gemeint, das im Sechstagekrieg 1967 dann zusätzlich das Westjordanland, Ostjerusalem, den Gazastreifen, den Sinai und die Golanhöhen, die syrischen, erobert hat? Gibt es hier auch sozusagen die Verpflichtung, dafür einzutreten, dass Israel als eine Besatzungsmacht auch weiterhin Siedlungskolonialismus betreiben kann, ja oder nein? Diese Fragen muss man sich beantworten. Und ein zweites, was konkret bezeichnet denn die Staatsräson? Das ist ja eine Begrifflichkeit, die weder juristisch noch politisch klar zu fassen wäre. Es ist eigentlich ein Wohlfühlausdruck, der zum Ausdruck bringen soll, ja, wir stehen auf Seiten Israels. Wie gesagt, da ging es auch nicht zu sagen, wenn es sich bezieht auf die Grenzen des 4. Juni 1967. Aber es kann nicht sein, dass die vielgerühmte Staatsräson höher bewertet wird als geltende internationale Rechtsnormen. Denn erstens ist die Siedlungspolitik Israels von A bis Z völkerrechtswidrig. Und zweitens ist die Kriegsführung Israels im Gazastreifen, im Westjordanland, im Libanon ganz eindeutig rechtswidrig in vielerlei Hinsicht. Nicht ohne Grund hat Südafrika im vorigen Dezember Strafanzeige gegen Israel gestellt vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen des Vorwurfs des Völkermordes. Das sind gravierende Anschuldigungen. Und ich denke, es würde der Bundesregierung gut anstehen, sich hier differenzierter zu positionieren und nicht lediglich darauf zu setzen, dass man auch weiterhin Waffen nach Israel liefern werde, wie Bundeskanzler Olaf Scholz in der vorigen Woche erneut verkündet hat.
Sie sagen differenzierter sich verhalten, keine Waffenlieferungen mehr. Was müsste sich denn noch ändern in der deutschen Haltung? Denn im Untertitel Ihres Buchs heißt es, warum wir für Frieden im Nahen Osten unsere Haltung zu Israel ändern müssen. Also was konkret wären da weitere Schritte, die Sie für nötig oder für angemessen hielten?
Da gibt es viele, aber fangen wir mal an mit der Sichtweise der Europäischen Union. Die ist, was Israel betrifft, nicht eindeutig. Es gibt Staaten, die sich wie Deutschland uneingeschränkt und ohne Wenn und Aber auf die Seite Israels stellen. Dazu gehören beispielsweise die Niederlande, Tschechien und auch Österreich und Ungarn. Aber es gibt auch Länder, die in eine ganz andere Richtung gehen. Norwegen, das zwar nicht zur EU gehört, aber doch vielfach assoziiert ist mit der EU, Norwegen, Spanien, Irland und Slowenien haben den Staat Palästina anerkannt. Die Bundesregierung ihrerseits unternimmt alles, was sie kann, um in Brüssel die Anerkennung eines solchen Staates Palästina durch die EU zu verhindern. Warum tut sie das? Diese Frage stellt sich wirklich. Der französische Präsident Macron verlangte vor 2 Wochen die Einstellung aller Waffenlieferungen an Israel und als Replik darauf gewissermaßen ging Olaf Scholz genau den entgegengesetzten Weg. Auch hier stellt sich die Frage, was soll das? Hätte man hier nicht gemeinsam mit Frankreich sich überlegen können, wie man einen konstruktiveren Ansatz findet. In diesem Zusammenhang ist es auch sehr befremdlich, dass sich Deutschland als einziges Land der Welt, als sogenannte Drittpartei, auf die Seite Israels gestellt hat im Verfahren Südafrikas gegen Israel wegen Völkermordes. Spanien beispielsweise und Irland haben genau das Gegenteil getan. Sie haben sich auf die Seite des die Klage erhobenen Südafrikas gestellt. Also warum muss sich Deutschland hier als einziges Land der Welt auf die Seite Israels stellen, anstatt erst einmal abzuwarten, was das Gericht urteilen wird? Nicht einmal die USA haben dieses getan, aus gutem Grund nicht. Denn kaum hatte Deutschland sich auf die Seite Israels gestellt in diesem Völkermordprozess, da hat Nicaragua wiederum Deutschland verklagt wegen Beihilfe zum Völkermordes, insbesondere mit Blick auf die Waffenlieferungen Deutschlands an Israel. Deutschland ist der zweitgrößte Waffenlieferant für Israel nach den USA. Und nach der Klage Nicaraguas im März eingereicht dieses Jahres sind die deutschen Waffenexporte erst einmal Richtung Null gegangen, in Richtung Israel. Vor allem aus Sorge der Bundesregierung, dass man eben wegen dieser Beihilfe zum Völkermordes in der Tat juristisch belangt werden könnte. Wir sind ja immer ein Moralweltmeister, das wäre nicht so gut in dem Fall. Aber nun hat Kanzler Scholz eine Kehrtwende vollzogen und obwohl Israel jetzt seinen Krieg im Libanon intensiviert, ist die Entscheidung der Bundesregierung gefallen. Wir liefern wieder Waffen an Israel. Das ist eine erstaunliche Entscheidung, dafür gibt es keinen Grund. Und es gibt natürlich auch Überlegungen, Boykottmaßnahmen gegen Israel einzuführen, vergleichbar jenen gegenüber Russland. Man muss ja in der Tat fragen, wie kann es sein, dass man Russland als Resultat, als Ergebnis des dortigen Krieges gegen die Ukraine ausgeschlossen hat von internationalen Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, Eurovision Song Contest und dergleichen Dinge mehr. Für Israel gilt das alles nicht. Die sind weiterhin dabei und Israel ist auch weiterhin ein Land, das vollumfänglich alle Privilegien der engen Partnerschaft mit der Europäischen Union genießt. Israel ist zwar nicht Teil der EU, kann aber zu denselben Bedingungen wie EU-Staaten Waren in die EU exportieren. Und auch hier sagen viele, auch Völkerrechtler, warum das eigentlich? Man könnte diese Meistbegünstigung für Israel streichen, solange diese Völkermordvorwürfe im Raum stehen.
Herr Lüder, Sie haben gerade die Möglichkeit von Boykotts erwähnt. Das ist schon lange in der Diskussion. Da gibt es ja auch gesellschaftliche Bewegungen, die gerade das fordern. Das wird in Deutschland heftig diskutiert. Und da sagen viele, das ist eine wunderbare Möglichkeit für Antisemiten, die schon immer Israel-Hasser waren, sich genau hinter solchen Sachen zu verstecken. Also wie lässt sich das trennen? Sachbezogene Israel-Kritik und Antisemitismus.
Ja, das ist eine wichtige Frage. Es gehen in Deutschland die Dinge gerne durcheinander. Es wird verwechselt Antisemitismus mit Kritik an Israel. Der sogenannte israelbezogene Antisemitismus ist in der Politik und in Medien in Deutschland sehr en vogue, wenn ich so sagen darf. Kritik an Israel fällt leicht in die Kategorie des sogenannten israelbezogenen Antisemitismus. Es sei gewissermaßen antijüdisch, Israel zu kritisieren. Das ist natürlich vor allem eine Sichtweise, wie sie pro-israelischen Lobbygruppen sehr in den Sinn kommt. Die finden das natürlich prima, wenn man sachliche und berechtigte Kritik an Israel zurückweisen kann mit dem vermeintlichen Argument, hierbei handele es sich um Antisemitismus. Man muss die Begriffe klar trennen. Das geschieht in Deutschland viel zu selten. Niemand würde auf die Idee kommen, eine Kritik an der französischen Regierung als Ausdruck einer antifranzösischen oder gar antikatholischen Gesinnung zu verorten. Aber im Falle Israels geschieht das immer wieder. Hier muss man trennen. Antisemitismus ist im Grunde genommen oder besagt vom Kern her die Ablehnung von Juden, weil sie Juden sind. Das ist ein antijüdischer Affekt mit allem, was sich daraus ergeben kann an Diskriminierungsmaßnahmen, an Verfolgung, an Ermordung. Das ist natürlich uneingeschränkt zu verurteilen, aber derjenige oder diejenigen, die den Zionismus, die staatliche Ideologie Israels kritisieren oder gar die Politik Israels als solche, sind ja nicht Antisemiten. Es mag unter denen solche geben. Aber die Kritik an Israel ist ja nun wirklich mittlerweile fast schon universal und sie schließt ausdrücklich sehr, sehr viele Menschen jüdischer Herkunft und jüdischer Identität ein, die mit dieser Politik Netanjahus ebenfalls nicht einverstanden sind. Es ist ja im Gegenteil sogar tragisch, wie ich meine, dass Israel ständig gleichgesetzt wird mit dem Judentum. Denn das hat natürlich zur Folge, dass angesichts des großen Hasses, der sich aufbaut in der Region gegenüber Israel aufgrund dessen brutaler Kriegsführung, möglicherweise perspektivisch gesehen in der Tat Juden weltweit Gefahr laufen, ins Visier zu geraten von Racheaktionen für die Politik Israels. Das würden wir dann vermutlich als Antisemitismus bezeichnen, zu Recht ja auch. Aber es wäre dies vor allem eine Reaktion auf diese Politik im Nahen Osten, die dann möglicherweise Unschuldige und die Falschen trifft. Man muss also deutlich trennen zwischen der Regierung Netanyahu und dem Judentum. Das Judentum ist sehr, sehr, sehr viel komplexer, vielseitiger, vielschichtiger, intellektueller, ausgewogener als das, was die israelische Regierung zu bieten hat, die ja fast eine, ja, wie soll ich das formulieren, eine böse Karikatur ist dessen, was man unter jenem jüdischen Universalismus verstehen könnte, wie es einst von Hannah Arendt oder anderen Granden intellektueller Welten vertreten worden ist. Und ich glaube, dass es viele Juden wirklich in Deutschland wie auch im Ausland betrübt zu sehen, wie im Namen des Judentums hier eine Politik betrieben wird, die eben in der Tat in vielerlei Hinsicht völkermordend zu wirken scheint. Es ist immer das Argument, dass der 7. Oktober 2023 ein furchtbares Massaker war, was ja auch in der Sache richtig ist, dass man sich auf israelischer Seite überlegt hat, wie können wir darauf reagieren, ist ja völlig legitim. Aber es geht ja weit mehr in Israel als darum, lediglich den Terror zu bekämpfen. Die israelische Seite versucht gerade im Einklang mit den USA eine neue Karte des Nahen und Mittleren Osten zu zeichnen. Und das bedeutet konkret, dass die israelische Regierung zweierlei möchte, nämlich erstens gewährleisten, dass das gesamte Eretz Israel, das gesamte vermeintlich biblisch verheißene Land zwischen Mittelmeer und Jordanfluss, also das eigentliche Palästina, ausschließlich jüdisches Land sei. Was macht man mit der palästinensischen Bevölkerung? Gute Frage. Da gibt es Pläne, auch seitens der israelischen Militärs. Und die laufen im Prinzip darauf hinaus, dass man einen Großteil der Palästinenser vertreiben möchte, vor allem aus dem Gazastreifen, ohne allerdings zu wissen, wohin die Reise gehen soll, wohin die denn abgeschoben werden soll.
Ja, ich würde gerne an der Stelle vielleicht noch mal ein kleines Stück zurückgehen in die Vergangenheit, bevor wir dann wieder in der Jetztzeit natürlich landen. Sie beschreiben ja in Ihrem Buch ausführlich auch die Entstehungsgeschichte des Staates Israel. Und da sind wir beim Stichwort Vertreibung, denn das war parallel ja auch die Geschichte der Vertreibung der Palästinenser. Und darin sehen Sie, wenn ich das richtig verstehe, das zentrale Problem, das die Lösung des Konflikts so schwierig macht. Nun kann man ja die Uhr nicht wieder zurückstellen und das rückgängig machen, was geschehen ist. Aber inwiefern spielt diese Entstehungsgeschichte noch eine entscheidende Rolle, wenn es um die Lösung der heutigen Probleme geht?
Ja, Sie haben natürlich vollkommen recht. Man kann die Uhr nicht zurückdrehen. Und im Grunde genommen wissen gleichwohl alle Beteiligten, auch die Palästinenser und die Araber, dass es eine Lösung nur geben kann in Gestalt einer Zwei-Staaten-Lösung. Das war ja auch vorgesehen. Das wird ja von den Vereinten Nationen seit 1967 eigentlich nonstop propagiert. Gerade erst haben die Vereinten Nationen erneut eine Resolution verabschiedet, aus der unmissverständlich hervorgeht, dass alle Siedlungsaktivitäten Israels im Westjordanland illegal seien. Das interessiert nur niemanden in Israel. Das Kernproblem ist in der Tat, dass der Staat Israel gegründet worden ist auf der Grundlage der Vertreibung eines Großteils der Palästinenser im Zuge der Staatsgründung 1948. Und das ist die Ursünde, wenn ich so sagen darf, mit der man sich in Israel, aber auch in der jüdischen Diaspora mehrheitlich nie auseinandergesetzt hat. Man hat dieses Thema immer verdrängt, aber dieses Verdrängte holt jetzt gewissermaßen die Region, holt Israel wieder ein, weil man kann nun mal die Realität der Palästinenser nicht einfach verdrängen oder glauben, man könne dieses Problem mit militärischen Mitteln allein unter Kontrolle halten. Und genau das ist aber die Haltung, die man in Israel zu haben scheint, allein mit militärischer Gewalt das Projekt Groß-Israel doch dauerhaft verwirklichen. Dazu bedarf es der Vertreibung möglichst vieler Palästinenser, also eine weitere Nakba, eine weitere Katastrophe. Die erste große Vertreibung der Palästinenser fand 1948 statt, im Zuge der israelischen Staatswerdung. Dann die zweite fand 1967 statt, im Zuge des Sechstagekrieges. Den wenigsten ist bewusst, dass in dem Zusammenhang nicht allein Palästinenser vertrieben wurden 1967, sondern auch eine große Zahl an Syrern aus den von Israel mittlerweile annektierten Golanhöhen. Es ist leider so, dass wenn man sich mit der israelischen Politik auseinandersetzt, ich habe das versucht in meinem Buch zu beschreiben, es ist eigentlich immer so gewesen, dass die israelische Seite zwar rhetorisch zu Kompromissen bereit war, aber nie in der Realität. Man hat quasi sich zum Frieden bekannt und zum Ausgleich mit den Palästinensern, gleichzeitig aber Fakten geschaffen durch einen immer mehr sich ausweitenden Siedlungskolonialismus, der die Gründung eines palästinensischen Staates unmöglich macht. Und mittlerweile ist die Siedlungsbewegung so stark, hat sie in ihrer religiösen wie auch in ihrer säkularen Variante den israelischen Staat quasi sich untertan gemacht. Die israelische Politik wird heute geprägt von ultrarechten Bewegungen, Ultranationalisten, die in vielerlei Hinsicht an faschistoide Bewegungen erinnern und die nicht auf Ausgleich setzen, sondern auf Vertreibung, Unterdrückung und auch auf die Ausweitung des Krieges. Das ist ja das Konzept der Regierung Netanyahu. Alle geopolitischen Widersacher müssen ausgeschaltet werden, um das eigene Groß-Israel-Projekt verwirklichen zu können. Das betrifft die Hamas, das betrifft die Hezbollah, die Partei Gottes im Libanon, und es betrifft perspektivisch auch den Iran.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich Israel immer wieder zur Wehr setzen musste gegen gewaltsame Übergriffe anderer, Terrorangriffe oder auch, was die Geschichte der Kriege zwischen Israel und den arabischen Nachbarn angeht. Auch da waren die arabischen Nachbarn nicht nur in der Situation, sich zu verteidigen, sie haben auch angegriffen. Also Israel war ja praktisch dauerhaft nahezu in einem Kriegszustand oder im Kampf gegen den Terror. Und die Frage ist, wie kommt man da raus mit Blick jetzt auch speziell auf die Hamas? Sie haben diese Organisation erwähnt. Im Westen gilt sie als Terrororganisation und ist verboten. Sie beschreiben das in Ihrem Buch auch etwas komplexer. Aber die große Frage ist, wie kann man mit solchen Kräften umgehen?
Indem man dafür Sorge trägt, dass ihnen der gesellschaftliche Nährboden entzogen wird. Warum sind die Hamas und die Hezbollah entstanden? Beide sind entstanden als Reaktion auf israelische Besatzung, als Reaktion auf eine unerträgliche Lebenswirklichkeit für Millionen von Menschen. Wenn ein Land oder ein Volk versucht, ein anderes dauerhaft zu kolonisieren, dann erntet man auf diese Art und Weise Widerstand. Dieser Widerstand wird im Westen als Terrorismus gesehen und bezeichnet, natürlich auch in Israel selbst. Aus palästinensischer, aus arabischer Sicht aber ist die Hamas, ist die Hezbollah keine Terrororganisation, sondern eine Organisation oder Organisationen, die sich gegen die Anmaßung Israel zur Wehr setzen, das gesamte Palästina und darüber hinaus auch andere Regionen des Nahen Ostens sich untertan zu machen. Das muss man verstehen. Das ist in Deutschland nicht üblich, die Dinge so zu betrachten. Wenn man also Menschen über Jahrzehnte hinweg einsperrt im Gazastreifen, vergessen wir nicht, es gab dort freie Wahlen 2006. Die hat die Hamas gewonnen in freien und geheimen und fairen Wahlen. Aber dieser Wahlsieg wurde nicht anerkannt vom Westen, nicht von der Europäischen Union, den USA und von Israel. Seither, seit 2006, 2007, leben die Palästinenser im Gazastreifen wie in einem Käfig, in einem Freiluftgefängnis, durften kaum hinaus. Es ist ein sehr, sehr bedrängtes Leben gewesen mit vielerlei Einschränkungen und wie gesagt, ohne Möglichkeit einer freien Lebensentfaltung. Und natürlich auf die Art und Weise züchtet man die Gewalt. Die Hamas ist das Ergebnis israelischer Besatzung. Und hätte man einen wirklichen Friedensprozess eingeleitet, nämlich den Rückzug Israels aus den besetzten Gebieten eingeleitet, wäre die Geschichte wahrscheinlich anders verlaufen. An dieser Stelle werden nun die meisten sagen, ja, aber Israel hat sich doch 2005 aus dem Gazastreifen zurückgezogen und die Antwort ist trotzdem Terror und Gewalt gewesen. Wenn man es so sieht, übersieht man allerdings, dass die Israelis sich zwar zurückgezogen haben 2005 aus dem Gazastreifen, aber ihre Panzer lediglich neu positioniert haben, nämlich unmittelbar vor dem Gazastreifen. Und gleichzeitig wurde der Gazastreifen belagert. Seither ist er belagert nonstop all die Jahre über, weswegen aus der Perspektive des Völkerrechts der Gazastreifen noch immer als von Israel besetzt gilt. Das wissen die meisten hier nicht oder wollen es auch nicht wissen. Und auf diese Zusammenhänge hinzuweisen heißt nicht, die Hamas oder die Hezbollah in irgendeiner Weise exkulpieren zu wollen. Natürlich haben die viel Blut an ihren Händen. Das ist gar keine Frage. Und das sind auch keine Sympathieträger, zumindest nicht, was ihre Führungsebene anbelangt. Aber man muss eben sehen, dass die einfachen Menschen, die sich diesen Organisationen anschließen, sich tatsächlich als Widerstandskämpfer betrachten und als solche auch bereit sind, in den Tod zu gehen.
Trotzdem bleibt aber die Frage, wie jetzt umgehen mit dieser Hamas, die eben verantwortlich ist für dieses fürchterliche Massaker vom 7. Oktober vorigen Jahres. Viele hundert Zivilisten, unschuldige Menschen auf grausame Weise sind dort ermordet worden. Israel sagt, unser Recht auf Selbstverteidigung gebietet, dass wir die Hamas nicht nur in die Schranken weisen, sondern als Terrororganisation auslöschen. Sie sagen, das geht eigentlich gar nicht, auch weil, wie Sie das eben beschrieben haben, ja die Wurzeln viel tiefer liegen. Aber dennoch, es muss ja aktuell irgendwas passieren. Was ist da möglich?
Im Grunde genommen müsste es jetzt diplomatische Bemühungen geben, um den Konflikt grundlegend einzuhegen und zu entschärfen. Das bedeutet, dass man Israel als die stärkste Macht in der Region, als den entscheidenden Machtfaktor dazu bewegt, sich aus den besetzten Gebieten zurückzuziehen und die Gründung eines palästinensischen Staates in den 1967 von Israel eroberten Gebieten zuzulassen. In dem Moment, wo es diese Perspektive für die Palästinenser gibt, werden radikale Bewegungen auch ihre große Unterstützung, die sie genießen, verlieren. Die Hamas ist auch nach der Ermordung ihres Chefs Sinwars nach wie vor eine starke Organisation und sie wird auch von vielen Arabern außerhalb der palästinensischen Arena aktiv unterstützt. Am letzten Freitag haben mehr als 100.000 Menschen in Amman, der Hauptstadt Jordaniens, demonstriert für die Palästinenser und haben skandiert, wir sind alle Yahya Sinwars. Aus unserer Perspektive kann das ja gar nicht sein. Das war ja ein Massenmörder und Terrorist. Warum also identifizieren Sie sich die Menschen in Jordanien, darunter sind ja auch viele Palästinenser, mit Yahya Sinwar? Weil er aus ihrer Sicht ein Widerstands- und Freiheitskämpfer war gegen die israelische Besatzung. Das ist eine Perspektive, die uns nicht gefällt, sicherlich auch nicht gefallen kann. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Dinge dort so gesehen und gelesen werden. Und deswegen ist es auch illusorisch, dass die israelische Armee die Hamas besiegen könnte. Das kann sie nicht. Sie hat durch ihre Kriegsführung, die so brutal war und ist, mit Zehntausenden von Toten und der Zerstörung aller Infrastruktur im Grunde genommen die Saat gelegt für mindestens 2, 3 neue Generationen an bewaffneten Widerständlern. Und dieser Zirkel der Gewalt wird sich nicht durchbrechen lassen, ohne dass es eine Perspektive gibt für die Palästinenser. Es gibt keine einfachen Lösungen. Aber die Hauptursache oder das Hauptverschulden bleibt die ungelöste Palästina-Frage und bleibt der Umstand, dass die USA aus geostrategischen Erwägungen heraus Israel ohne Wenn und Aber unterstützen und mit Waffen beliefern. Allein in diesem Jahr haben die USA Waffen geliefert im Wert von sage und schreibe 47 Milliarden US-Dollar an Israel. Und das tun sie wesentlich deswegen, weil sie ein Interesse daran haben, dass Israel den Iran in Schach hält in der Region, weswegen ja auch Israel mit dem Gedanken spielt, den Iran anzugreifen, wohl wissend, dass die US-Amerikaner dann Israel beiseite stehen dürften. Dass es einen solchen Angriff auf den Iran geben wird, erscheint mir unausweichlich. Die Frage ist nur, welche Ziele Israel dort im Iran angreift und welche Reaktion das Ganze zeitigen wird. Es bleibt eine sehr explosive Situation und die Annahme, man könne mit militärischer Gewalt allein Frieden schaffen, das ist eine Illusion, denn man kann nicht ein Land begründen, das Land Israel, auf dem Tod und dem Verderben von so vielen Palästinensern und jetzt auch zunehmend Libanesen. Das kann nicht gelingen. Das Rad der Geschichte wird irgendwann auch wieder zurückgedreht werden. Und das kann dann wirklich auch brutale Folgen haben. Man muss sich vor Augen führen, Israel ist ein Land mit 7 Millionen jüdischen Bewohnern. Ja, zwischen Mittelmeer und Jordanfluss leben 14 Millionen Menschen, etwas mehr als 14 Millionen. Die Mehrheit aus diesen Menschen, das sind nicht Juden. Und wenn also von 7 Millionen Menschen eine Regierung gebildet wird, die im Grunde genommen, so die Wahrnehmung in der arabisch-islamischen Welt, dieser Welt den Krieg erklärt, also mehr als 2 Milliarden Menschen, das ist schon Hybris. Und das wird nicht gut enden für Israel, ungeachtet der Tatsache, dass Israel über Atombomben verfügt. Aber ich kann nicht mit meiner Nachbarschaft gänzlich in Unfrieden leben. Und es gibt kaum einen Araber, jedenfalls nicht ein Araber auf der Straße. Die politische Ebene, das ist nochmal was anderes. Die besteht aus sehr viel Opportunismus. Aber die durchschnittlichen Menschen, die sind verzweifelt, wütend und voller Hass angesichts dieser Politik Israels, die das Sterben so vieler Menschen vor Ort zur Folge hat.
Herr Lüders, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Das war Michael Lüders, Nahostwissenschaftler und Publizist. Sein neues Buch Krieg ohne Ende, Fragezeichen, warum wir für Frieden im Nahen Osten unsere Haltung zu Israel ändern müssen, ist bei Goldmann erschienen.